Paulina Fröhlich ist selbst stellvertretende Geschäftsführerin des Berliner Thinktanks Das Progressive Zentrum. Dort verantwortet sie den Schwerpunkt resiliente Demokratie. Als Kommentatorin des aktuellen politischen Geschehens ist sie bei Deutschlandfunk Kultur sowie bei RBB Kultur zu hören. Im vergangenen Jahr wurde sie in das Forum Zukunftsstrategie im Bundesministerium für Bildung und Forschung berufen. Was Kunst und Kultur für die Zukunft einer funktionierenden Demokratie bedeuten, erklärt sie in der aktuellen Ausgabe von Fantasiemuskeln, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Thorsten Frehme.
Und mein Name ist Friedrich von Borries. Schön, dass Sie uns heute zuhören.
Ja, und schön, dass du da bist, Pauline.
Ich freue mich auch.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Frehme und Friedrich von Borries.
Wir steigen immer mit einer Frage ein, haben aber meistens Menschen, die so unmittelbar aus dem Kunstbetrieb oder was mit Kunst zu tun haben. Deshalb würde ich dich jetzt nicht sofort fragen, wie bist du zur Kunst gekommen, sondern du hast ja Geologie, Islamwissenschaft und logischerweise Wassermanagement dazu studiert. Hast dann aber ja auch mal, wie ich gelesen habe, einen Lehrauftrag an der Universität der Künste gehabt und verschiedene Dinge gemacht. Also was ist dein Verhältnis zur Kunst?
Wenn ich die Frage doch beantworten dürfte, dann würde ich sagen, über meine Mutter. Meine Mutter ist eine durch und durch Kunst und Kultur liebende Person. Ich bin in Hamburg groß geworden und das hat abgefärbt. Und das war nicht so Hamburg bürgerlich, klassisch, wir gehen jetzt mal in die Oper und dann ins Theater, sondern das waren die fliegenden Bauten und das war die Markthalle. Sie hat da Punkkonzerte organisiert, noch bevor ich auf der Welt war und so. Also das war sowas. Und dann war es das politische Kabarett zu einer Zeit, wo ich wahrscheinlich noch gar nicht politisch groß denken konnte. Würde ich jetzt mal eine Retrospektive vermuten. Also ich glaube, das hat abgefärbt, hat mich dahin gebracht. Und dann hat Hamburg ja auch so tolle Angebote für Jugendliche. Ich habe als Jugendliche in einer Theatergruppe am Schauspielhaus mitmachen dürfen. Und das hat so richtig dann gewirkt.
Das heißt, es trägst du diese Erfahrung, diese Auseinandersetzung mit künstlerischen Praxen, kulturellen Formaten, hast du dann auch in deiner Arbeit, die jetzt erstmal nicht direkt oder in dein Studium, die erstmal nicht direkt was mit Kunst zu tun haben, hineingetragen?
Ja, so kann man das sagen. Wahrscheinlich nicht immer bewusst und strategisch. Aber in den letzten Jahren immer mehr, weil mir in den letzten Jahren immer bewusster geworden ist in der Auseinandersetzung mit Menschen aus dem Kunst- und Kulturbetrieb, dass wir letztendlich an denselben Dingen arbeiten oder anders formuliert, dass wir das Gleiche wollen am Ende. Wir wollen eine plurale Gesellschaft, die sich Konflikten nicht scheut, sie austrägt, die mal provoziert, aber auch wieder harmonisiert und rausfinden, wie wir eigentlich diese Pluralität trotzdem zu einem stabilen Miteinander befähigen können. Und wir haben ganz unterschiedliche Wege, damit umzugehen und dahin zu kommen. Und dieses Bewusstsein bringt mich dazu, mehr den Kontakt jetzt zu suchen.
Vielleicht wäre es da ganz hilfreich für unsere Zuhörenden, wenn du dieses Wir nochmal spezifizierst. Wir haben es im Eingang ja gesagt, du bist stellvertretende Geschäftsführerin vom Progressiven Zentrum. Aber was ist das Progressive Zentrum und was macht es?
Ja, gern. Das Progressive Zentrum ist, wie eingangs gesagt, ein Think Tank, zu Deutsch eine Denkfabrik. Wir sind ein eingetragener Verein und wir widmen uns den großen Themen Demokratie und Strukturwandel, könnte man sagen. Jetzt zu Neudeutsch Transformation. Und das bedeutet, dass wir Projekte durchführen, die darauf einzahlen, dass unsere Demokratie resilienter wird und dass die Transformation hin zu einer ökologischen Gesellschaft und Wirtschaft möglichst sozial gerecht verläuft. Das ist unser Ansinnen. Und dafür versuchen wir eben auch in einem dritten Bereich, politische Strategie, politische Mehrheiten mitzugewinnen.
Das heißt, ihr seid sowas wie eine Lobbygruppe oder was?
Ja, ich denke schon, dass ein Teil von uns auch als Lobby bezeichnet werden kann. Es ist ja nichts anderes als eine Interessensvertretung und wir haben Interessen klar, die sind wertebasiert und die möchten wir nach vorne bringen. Deswegen ist ein Teil bestimmt auch Lobbyismus, aber ein anderer Teil ist auch Beratung und ein anderer Teil ist Nachdenken und das ist ganz wichtig. Das steckt im Think Tank drin, das Nachdenken, und das ist etwas, was ich in vielen anderen Berufen leider nicht mit Zeit für ist, dass man wirklich einfach mal Menschen trifft, nachdenkt und einen Gedanken etwas länger wägt und schaut, was dabei rumkommt.
Vielleicht kannst du das noch ein bisschen spezifizieren, weil es sich ja spannend anhört. Also nachdenken, aber ihr habt einen Auftrag, der Auftrag kommt aus euch selber raus und aus den Interessen, aber es fragen euch auch Menschen nach bestimmten Dingen, wenn ihr beratet? Also denkt da mal drüber nach, sind das Aufträge oder sind das Themen, mit denen ihr an Politik oder an Unternehmen oder an, es gibt ja sehr unterschiedliche Partnerorganisationen, wenn man auf eure Webseite guckt.
Das stimmt. Es ist beidseitig, so wie du das gerade formuliert hast. Das bedeutet, es treten sowohl Akteurinnen und Akteure aus Politik, Zivilgesellschaft, Wissenschaft an uns heran mit dem Anliegen. Und es passiert genauso andersrum, dass wir ein Anliegen formulieren und an die Akteure rantreten. Und sie können sehr unterschiedlich sein. Also wir haben ein Gremium um uns herum, das nennt sich Policy Fellows. Das sind assoziierte Köpfe, die sind aus unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft. Das sind Menschen, die ehrenamtlich an uns angedockt sind, weil sie Lust haben, mit an unseren Themen nachzudenken. Man muss sich das so vorstellen. Jemand ist Policy Fellow und hat gerade ein super stressiges halbes Jahr im Job oder privat und meldet sich nicht so viel. Völlig fein. Aber dann folgt wieder ein halbes Jahr, wo diese Person total umtrieben ist mit einem bestimmten Thema. Es kann auch privater oder beruflicher Natur sein und sagen, Mensch, ich setze mich gerade intensiv mit der Frage auseinander, wie Jugendliche auf TikTok ihre Meinung bilden oder so. Und dann rufen sie bei uns an und sagen, Mensch, ich beschäftige mich gerade mit dem Thema, ist da Interesse und Zeit bei euch da, dass wir uns mal treffen, die Köpfe zusammenstecken und schauen, ob wir diesem Thema mehr Raum geben können, ob wir den auf den Grund gehen können. Fällt euch jemand ein, mit dem ich sprechen kann, den ich gerade vielleicht nicht auf dem Schirm habe, der mir da noch mehr Inhalte, Insights gewähren kann? Auch das ist unser Auftrag und Job, eine Netzwerkorganisation zu sein, die unterschiedliche Köpfe und Stimmen im Blick hat und sie in unterschiedlichen Konstellationen zusammenbringt. Und da sind wir wieder bei der Kunst und Kultur, die spielt da eben auch mit einer Rolle.
Genau, das hätte ich jetzt auch sofort nachgefragt. Resiliente Demokratie sozusagen als Oberthema. Du hast ja vorhin gesagt, wir haben unterschiedliche Methoden, aber das gleiche Anliegen. Und dieses Wir war zum einen sozusagen ihr als Organisation und dann sozusagen das große Feld von Kunst und Kultur. Also was kann denn Kunst und Kultur aus deiner Erfahrung, aus euren Untersuchungen, aus euren Kooperationen zu einer resilienten Demokratie, zur Transformation in Richtung Nachhaltigkeit tatsächlich beitragen?
Dafür bräuchte ich viel Zeit, nur einen Versuch zu unternehmen, einen Teil davon zu beantworten. Deswegen zwinge ich mich jetzt natürlich zu einigen wenigen Beispielen. Im Sinne eurer Zeit. Also eine Sache, die ich sofort im Kopf habe, wenn du resiliente Demokratie und Kunst und Kultur sagst, ist für mich immer sofort Theaterarbeit an Schulen. Das ist jetzt etwas sehr Praktisches und Direktes, aber warum nicht? Ich habe vor einigen Jahren mal mit einem Kollegen zusammen, Tobias Kralke, ein Papier schreiben dürfen. Wieder Stichwort Nachdenken. Wir haben uns Zeit genommen, nachzudenken. Wir haben mit Menschen gesprochen. Jemanden, der in der Lehrerausbildung ist. Jemand, der zu dem Thema forscht. Jemanden, der an Schulen aktiv ist. Und haben einfach mal drüber nachgedacht, was steckt für ein demokratieförderndes Potenzial in Theaterarbeit? Und da sind wir zu ganz überzeugenden, wie wir finden, Erkenntnissen gekommen, wie dass so eine Theaterarbeit an Schulen, wenn sie jetzt nicht ganz stumpf ist, wir spielen hier Romeo und Julia und Marie und Max, die beiden tollsten in der Klasse, sind in Hauptrollen, Punkt. Sondern wenn man das Ganze ein bisschen anspruchsvoller angeht, dann lernen teilnehmende Menschen daran, als Kollektiv zu wirken und als Individuum. Das ist eine sehr wichtige Eigenschaft bei uns als Gesellschaft, weil wir als Individuen Rechte haben und wahrgenommen werden sollten als Individuen, aber gleichzeitig uns in einer Gemeinschaft und Gesellschaft befinden und Empathie füreinander mit entwickeln sollten. So, dann ist die Frage beim Theater natürlich, wann spreche ich nicht? Wann ist das eine Individualleistung nochmal, wann ist eine Gruppenleistung? Mich in andere Rollen reinzuversetzen, die Empathieübung zu machen. Warum denkt jemand anders? Warum warum handelt jemand anders? Also da gibt es so viele Dinge, die man aufzählen könnte, bei denen eine Übertragung im indirekten Sinne möglich ist, zu sagen, es hat etwas mit unserem demokratischen Anspruch gemeinsam zu leben, egalitär zusammenzuleben, aber eben auch Konflikte, wie gesagt, nicht zu scheuen, sondern als etwas Progressives, Voranbringendes mit zu wertschätzen. Ja, das nehme ich mal als ein Beispiel von vielen, wo ich sage, da zahlt Kunst und Kultur sowohl direkt als auch indirekt auf ein demokratisches Miteinander ein.
Würde ich alles sofort unterschreiben und trotzdem gibt es so einen Moment, in dem ich zucke. Und das muss ich jetzt, glaube ich, sozusagen nochmal aus, ich versuche es mal zu formulieren. Es gibt ja in meiner kulturellen oder in unserer kulturellen Blase so diese Übereinkunft, klar, wenn Kunst und Kultur in Schulen reingeht, ist irgendwie sozusagen per se gut und du hast ja auch skizziert, warum. Jetzt sehen wir aber auch, dass die neuen Rechten das ja auch versuchen. Die haben auch kulturelle Angebote, die haben rechte Jugendzentren, es gibt lebendige rechte Musikszene, also wo sozusagen Kultur genutzt wird, um andere politische Perspektiven zu vermitteln, attraktiv zu machen. Und in einer gewissen Weise seid ihr ja genauso wenig demokratisch legitimiert, ne, sozusagen, also die könnten das ja genauso oder formulieren es ja genauso. Wir haben das Interesse, das, wir suchen uns unsere Allianzen, wir versuchen da reinzugehen. Wie wehrt man sich dagegen? Setzt ihr euch auch damit auseinander? Was stellt man diesen rechten kulturellen Narrativen entgegen oder wie geht ihr damit um, dass so klassische linke Kulturbildungsideale gehijackt werden von der neuen Rechten?
Also erstmal würde ich definitiv eine Unterscheidung machen und dir in dem Punkt widersprechen und sagen, wir haben eine andere Legitimität als die neuen Rechten, die wir in Teilen durch den Verfassungsschutz mittlerweile bestätigt als rechtsextrem und damit verfassungsfeindlich und damit antidemokratisch kennzeichnen müssen. Und antidemokratische, verfassungsfeindliche Kräfte haben in der Schulbildung wie auch, wie ich finde, in Parlamenten nichts zu suchen. Und sowohl Schulen, und das ist vielleicht das interessante Thema Neutralitätsgebot, über das wir noch sprechen können, haben die Möglichkeit da zu sagen, nein, danke. Und hier nicht. Aber das einmal vor der Klammer. Es stimmt total, was du sagst. Vielleicht ist Kunst und Kultur ja auch erstmal, ihr seid da die Experten für, ein Werkzeug zum Reflektieren, zum Fühlen, zum sich Ausdrücken, zum sich Verbinden unter Menschen. Und wer dieses Werkzeug nutzt und in welchem Ansinnen und ist erstmal freigestellt. Es gibt ja, vielleicht ist es repetitiv, das zu erzählen und das wissen alle, aber ich finde es immer hilfreich als Denkbrücke, dass Antonio Gramsci mit seiner kulturellen Hegemonie, über die er geschrieben und berichtet hat, ja auch Denkvorbild für die neue Rechte jetzt ist, weil sie sich über diese Kraft von Kunst und Kultur als ideelle Prägung bewusst sind. Genau, also es stimmt erstmal, es ist so nutzbar und sie sind auch schon unterwegs und erfolgreich dabei. Aber wenn man schaut, wo ist die neue Rechte erfolgreich damit, dann ist es ganz klar auf der Karte zu sehen, sie sind dort erfolgreich und präsent, wo es demokratische Kräfte nicht sind, wo sie ein Vakuum hinterlassen, also ein Mangel an Angebot, auch künstlerisch, kultureller, im Übrigen auch sportlicher und sozialer Art. Da, wo es zu wenig Angebot gibt von demokratischen Kräften, da sind die neuen Rechten am stärksten, ihr Angebot zu machen. Und gerade Kinder und Jugendliche, die sich vielleicht auch in einer vulnerablen Umbruchsphase befinden und Andockungsmöglichkeiten suchen, ja, ich sag mal ganz plump, greifen zu und sind einfach dort, wo es für sie was gibt.
Mhm. Diese Andockmöglichkeiten auf der einen Seite, die sicher mehr geschaffen werden müssen. Auf der anderen Seite habt ihr auch vor 2 Jahren mal ein Projekt durchgeführt und, glaube ich, abgeschlossen. Die Kunst der Demokratie hieß das, resiliente Kunst und Kultur, also wo ihr sozusagen nach Umgangssprachen mit antidemokratischer Agitation gesucht habt. Und da habt ihr ja sozusagen, ja, was habt ihr da überhaupt gemacht und was habt ihr da rausgefunden? Weil das war ja, glaube ich, ein Verhindern. Also ihr habt ja sehr genau nachgewiesen, wie von rechts Kultur verhindert und Angst gemacht wird. Vielleicht kannst du das ein bisschen erläutern.
Ja, sehr gerne. Wir haben dieses Projekt gemeinsam mit der Kulturpolitischen Gesellschaft durchgeführt und der Künstler Martin Waldes-Stauber war ein Co-Autor von uns um dieses Projekt so durchzuführen und am Ende die Publikation zu veröffentlichen. Was wir gemacht haben, wir haben in unterschiedlichen Bundesländern Deutschlands Kontakt zu zwei Kernzielgruppen gesucht. Erstens Kulturschaffenden, sowohl als Individuen, wenn sie Freischaffende sind, als auch in Organisationen, festen Häusern organisiert. Und zweitens Menschen, die in Verwaltung, also als Verwaltungskräfte für Kunst und Kultur sozusagen zuständig sind in administrativem Sinne. Die Idee dahinter war zu sagen, diese Menschen sind so eine Art Zwecksgemeinschaft, also die haben einfach viel miteinander zu tun durch Rahmenbedingungen, durch Förderstrukturen, durch Ausbildungswege, was weiß ich. Es gibt aber viele Missverständnisse oder Unverständnisse und wenig Raum eigentlich für einen Kennenlernen und Kontakt und meistens eher dann, wenn es einen Konflikt gibt. Also Ansinnen eins war, mit dieser Gruppe konstruktiv zusammenzuarbeiten, diese Gruppen in ein gegenseitiges Gespräch zu bringen, dass sie sich besser kennenlernen. The Art of Democracy, du hast das eben angesprochen, worum es uns ging. Im Kerne ging es uns darum, mit dieser Gruppe zu erarbeiten und zu erfahren, wo gibt es rechte antidemokratische Agitationsversuche gegen Kunst- und Kulturakteure? Welche Art von Agitation gibt es überhaupt? Und was für Umgangsformen wurden bereits gefunden und als hilfreich empfunden, um mit dieser Art von Agitation dann umzugehen? Wir haben herausgefunden, dass es sehr unterschiedliche Agitationsformen gibt, die sich in den letzten Jahren allerdings häufen und stark zunehmen. Es gibt die physische Agitation, das kann damit zusammenhängen, dass es Vandalismus wirklich gibt in der Kulturstätte. Das Hakenkreuz auf der Fensterscheibe des Kulturvereins so. Es kann Störung von Veranstaltungen geben. Wir haben gesehen, ich glaube, das Gorki-Theater war es mal in Berlin, wo die Bühne gestürmt wurde von neuen Rechten 2017 oder wann war das? Also solche Arten gibt es. Und dann gibt es natürlich die psychische Einschüchterungsversuche, eine persönliche Diffamierung im öffentlichen Sinne. Also es gibt eine ganz große Bandbreite, ich sag, von Agitationen, von denen die Menschen berichten. Und dann haben wir uns mit diesen Menschen auseinandergesetzt und gefragt, was hilft. Soll ich davon noch ein bisschen was berichten?
Auf jeden Fall. Wobei ich gerne noch kurz zwischenfragen würde, hat euch das überrascht, wie viel, also wie die Menschen reagiert haben oder wie viel Störungen des Betriebes es schon gab und gibt?
Vielleicht zweierlei. Einerseits überrascht nicht, aber schockiert trotzdem.
So die Bestätigung der schlimmsten Erwartungen. Ne?
Genau, ja, genau. Und das, ja, eben von allen. Also wir haben da mit niemandem gesprochen, der gesagt hat, nee, also das ist jetzt wirklich kein Problem.
Genau, wir hatten dich unterbrochen, du wolltest das einfach nochmal.
Ich kann noch ein bisschen was erzählen, genau, zu den Umgangsformen. Also was ganz als sehr wichtig genannt wurde, weil uns war es ein großes Anliegen, auch mit jenen zu sprechen, die im ländlichen Raum oder im eher dünner besiedelten Raum als Kulturakteure aktiv sind und eben nicht nur in den Großstädten. Und die haben gesagt, das Allerwichtigste sind wirklich lokale Netzwerke. Man kann eigentlich klassisch sagen Allyship. Genau, also das feste Wissen drum, ich bin nicht allein. Mir ist es ist den anderen nicht egal, was hier passiert und mit mir passiert. Wir halten zusammen, wir sprechen uns öffentlich die Solidarität aus und nicht nur das öffentliche Aussprechen von ich halte zu dir, sondern wir sind auch im Verbund in der Lage, damit umzugehen und eine Konsequenz einzufordern zum Beispiel. Also dieses Netzwerke schmieden, sich austauschen, begegnen, zueinander stehen, das war besonders wichtig und nochmal unterstreichend für diejenigen, die eben nicht jetzt in Berlin, Köln, München, Hamburg leben. Genau. Sehr wichtig war eben auch dieser Kontakt zu Verwaltung und Politik und vor allen Dingen Wissensvermittlung, haben sie gesagt. Also seine Rechte zu kennen. Also es fängt ja schon bei sowas an, wie ab wann ist etwas eigentlich anzeigepflichtig? Ne? Also ich kriege jetzt immer diffamierende Kommentare im Netz. Kann ich das eigentlich irgendwie melden oder nicht? Und was für eine Art von Vergehen ist denn das jetzt eigentlich? Neutralitätsgebot nochmal. Müssen wir eigentlich, wie dürfen wir eigentlich mit der AfD zum Beispiel umgehen auf unserer Bühne? Können wir sie nennen oder nicht? Müssen wir sie einladen zu unserem Jahresempfang? Ich weiß nicht. Also so Wissensvermittlung über Rechte, Pflichten, Grenzen, Kunstfreiheit, das war auch ein großer Hebel, was den Anwesenden sehr wichtig war. Und natürlich, um nochmal ein letztes vielleicht zu nennen, ja, Stabilität und Sicherheit, Backing von auch staatlichen Akteuren, anderen Akteuren. Und das betrifft natürlich das Finanzielle einmal. Also zu wissen, wenn man so völlig prekär unterwegs ist und dann auch noch Agitation bekommt, vielleicht sogar um Leib und Leben, dann kann einen das wirklich ganz schön aus der Bahn werfen, lebenslang Störungen verursachen. Wenn man aber irgendwie weiß, ich habe hier irgendwie auch einen stabilen Partner im Rücken, der mich finanziell, personell, rechtlich etc. stützt, dann haben wir nochmal das Stichwort Resilienz, dann ist die Resilienz gestärkt.
Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es nicht gerade, also das ist trotzdem viele einschüchtern. Ne? Und das wäre jetzt mal meine Frage, weil du ja im Zentrum dich auch für sozusagen resiliente Demokratie stark machst. Und was bedeutet das dann für die Zukunft unserer Demokratie, wenn diese Einschüchterungen da sind oder wenn die Aktionsräume für die Kunst enger werden oder sich man vielleicht mit der Kunst auch eher ins Private zurückzieht, wobei man ja gerade eigentlich, wie du anfangs dargestellt hast, in Schulen, aber du hast ja auch gesagt, da gibt es ganz viele Beispiele, wie man mit Kunst demokratische Prozesse, Lust machen kann auf demokratische Prozesse, wenn das aber gerade deswegen nicht passiert.
Mhm. Ich habe zwei Gedanken. Erstens glaube ich, dass sich mit diesem Jahr etwas geändert hat. Im Januar hatten wir die bundesweiten Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie. Dass Millionen von Bürgerinnen und Bürgern von der Insel über die Großstadt bis ins Dorf auf die Straße gegangen sind und ein Zeichen gesetzt haben, hat etwas ausgelöst. Ihr habt in eurem Podcast auch das Thema Wirtschaft für Transformation. In der Wirtschaft hat es was ausgelöst. Die Hörerinnen und Hörer haben es bestimmt mitbekommen auf die eine oder andere Weise. Viel mehr Wirtschaftsvertreter haben sich jetzt geäußert und positioniert und gesagt, eine starke AfD ist auch ein Standortrisiko für unser Land, ist nicht gut für uns auch als Wirtschaft, haben sich rausgetraut. Das wissen wir seit Jahren, aber seit wann wird öffentlich und präsenter dafür, seitdem die Bürger auf der Straße sind und wirklich die Gesellschaft gesagt, die Mehrheit der Gesellschaft gesagt, nein. Und ich erhoffe mir auch bei Kunst- und Kulturakteuren und anderen Branchenzweigen, dass sie diese Stärkung und da empfunden haben und dass wir uns als Gesellschaft gemeinsam bestätigt haben, das wollen wir nicht, wir sind da. Der zweite Gedanke, kurz angeschlossen, den ich habe zu deiner Frage, ist nochmal zu der, was kann Kunst und Kultur auch beitragen für das Gelingen der gerechten Transformation und Nachhaltigkeit. Ein großes Problem, bei dem wir gerade politisch ja stehen, wir spüren es alle, die gesellschaftliche Stimmung ist irgendwie ziemlich im Keller, sind Ängste und Sorgen um die Zukunft. Man hat dann Angst, wenn man sich die Zukunft nicht vorstellen kann. Transformation ist ein grausames Wort. Niemand weiß, was das eigentlich genau sein soll und ist. Viele der Ängste sind auch legitim. Die größte Sorge im Moment sind Lebenshaltungskosten. Die sind gestiegen. Und ich will damit nur sagen, die Sorgen können Sie sich alle vorstellen, könnten wir die Liste noch länger machen. Kunst und Kultur vermag etwas viel stärker, als es Politik jemals könnte, nämlich auf eine sehr empathische, überraschende und nahe, emotionale Weise mit Gefühlen wie Sorgen, Angst, Kummer, Wut, Eifersucht, was auch immer, umzugehen, das aufzufangen und am Ende vielleicht umzuleiten in etwas Konstruktives, Produktives, Selbstbestärkendes, Selbstermächtigendes. Und das erwünsche ich mir ganz stark in dieser Zeit von diesem Sektor.
Ich zögere gerade so, weil ich höre mir das an und denke so, ey, aber Künstler sind doch keine Sozialtherapeuten.
Mhm.
Und es hat so eine starke therapeutische Anforderung an KünstlerInnen.
Mhm.
Und auch so eine Funktionalisierung.
Mhm.
Du hast auch ganz am Anfang sozusagen das Kunst dann als Werkzeug bezeichnet.
Mhm.
Ne? Und irgendwie, fühle ich mich so, kriege ich so ein Zucken oder so ein Kribbeln. Vielleicht kannst du das entweder noch stärker machen, ja, und mich sozusagen überzeugen oder dich dazu oder mir helfen, aus diesem Unwohlsein rauszukommen.
Ich bin ja nicht die Kunst, die das kann, aber nein. Ich verstehe dein Zucken und dein Kribbeln. Also einmal, glaube ich, ist das auch Realität einer Person, die eher aus dem Politischen kommt, die ihr eingeladen habt und ist Teil unseres Verhältnisses. Also, dass ich einen Außenblick habe, dass ich Worte benutze, die nicht eure Worte sind oder einen Blick habe, die nicht eure Blicke sind und so. Und ich glaube, das gehört sozusagen auch ein bisschen zum Ehrlichmachen dazu, dass wir da nicht immer gemein sind und die Sache gleich sehen. Wahrscheinlich, wenn ihr über Dinge in unserer Rolle sprechen würdet, würde ich an irgendeiner Stelle zucken und denken, Moment mal, so läuft der Hase aber nicht oder so ist nicht mein Verständnis. Deswegen, ich finde, das einerseits ist, gehört das irgendwie zu unserem wahrscheinlich sehr ehrlichen Unterschied. Das andere, ich war vor kurzem eingeladen beim Ruhrkultur, heißt das Festival?
Festival,
ja, Festival, die Kino zu halten und mich sehr darüber gefreut und ich habe angefangen und geschlossen mit, es ging natürlich auch um die Rolle von Kunst und Kultur in der Transformation, mit dem Gedanken, Kultur oder Kunst kann, aber muss nicht. Und ich würde nie auf einem Podcast eingeladen, auf einer Bühne stehen oder auch nicht in einem Hintergrundgespräch sagen, und Kunst muss jetzt. Das geht nicht, das läuft völlig zuwider. Deswegen, nein, sie müssen nicht. Aber sie können eben. Und gucken wir mal auf das politische Tableau, können die das gerade? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht emotional abholen und überzeugen. Und naja, jetzt kann sich jeder Einzelne einfach überlegen, mache ich es oder mache ich es nicht? Und wenn ja, in welcher Form? Und das meine ich gar nicht trotzig, sondern ich meine es einfach wirklich bold und überzeugt zu sagen, ey, ihr könnt's. Und es kann eigentlich fast niemand anders. Und das finde ich reizvoll und schön und völlig in Ordnung, wenn das Selbstverständnis ein anderes ist und man sagt, nee, so nicht.
Damit kann ich sehr gut leben. Und würde eigentlich dann nochmal fragen wollen, welchen Stand denn Kultur, der wir ja so viel, also Erzählkraft oder Denkkraft oder Möglichmacher Potenzial zumindest attestieren, du auch, welchen Stand hat denn diese Kultur gerade so in der politischen Debatte oder was kann, ihr habt ja zu eurem Projekt auch eine Abschlusskonferenz gemacht, da war glaube ich auch Claudia Roth dabei als Kulturstaatsministerin und so, aber hat das eine Wahrnehmung oder ist Kultur immer noch so ein bisschen Gedöns dann?
Auf jeden Fall. Also leider Zweiteres, würde ich sagen. Natürlich gibt es Ausnahmen. Meiner Wahrnehmung würde ich es als Ausnahmen bezeichnen von Menschen, die Kunst und Kultur ehrfürchtig, demütig, interessiert, auf Augenhöhe, all diese Dinge behandeln sie als normale andere Partner, wie auch Wissenschaft oder Wirtschaft oder so, sehen und mit ihnen an politischen Fragen denken wollen. Das ist nicht die Regel, die ich erlebe. Die Regel, die ich erlebe, und ich sage es jetzt mal besonders zugespitzt und kritisch, ist, dass Kunst und Kultur eingeladen wird, um in der Pause zu singen oder die Skulptur mit in den Raum zu stellen und vielleicht mal einen interessanten, ausgeflippten, kurzen Impuls zu haben. Oder dann haben wir noch einen jugendlichen Pottery Slammer. Also ich überspitze gerade ein bisschen, aber ich habe eher eine negative Bilanz oder eine Momentaufnahme, was das angeht, und versuche mit dran zu wirken, dass das anders wird. Ich habe auch einen kurzen Gedanken, darf ich den anfügen zu unserer Unterhaltung eben. Und zwar habe ich ja eben das Ruhrgebiet genannt. Ich finde das Ruhrgebiet wahnsinnig interessant, was da passiert ist. Da müsste man mal gucken, ob irgendjemand gesagt hat, nachdem da die Industrie niedergegangen ist, sich verabschiedet hat, ob da irgendjemand gesagt hat, oh, es wäre doch wichtig und gut, dass hier die Kultur kommt. Vermutlich nicht. Wahrscheinlich wurden sie nicht gerufen, aber sie sind gekommen und arbeiten bis heute auf. Ich weiß nicht, ihr wisst es besser.
Doch, also da gab es schon massive sozusagen Programme, dann halt sozusagen Kultur zu machen. Die ganzen Umbauten der Industriebrachen in Kultur- und Event-Locations.
Aber als Standort- und Strukturmaßnahme.
Als Standort, Marketing- und Strukturmaßnahme, Gründung von Kunsthochschulen und so weiter. Also das war schon ein großer
Anreiz,
großer Hoffnungsschimmer, sozusagen diesen tertiären Sektor anzulocken als Ersatz. Ich hätte auch noch eine Frage, die anschließt an das Themenfeld, was wir vorhin hatten mit AfD und neue Rechte, wo du ja auch gesagt hast, jetzt hat es auch angefangen, dass UnternehmerInnen sich öffentlich positionieren und sagen, das ist auch schlecht für unseren Wirtschaftsstandort. Und ich glaube, dass viele Menschen eine Sorge oder ein Problem haben, sich auch im persönlichen Umfeld sozusagen zu positionieren, weil man nicht weiß, wie man sozusagen mit Rechten reden soll. Du hast da ja auch eine Initiative gegründet, Kleiner 5, mit der These sozusagen der radikalen Höflichkeit. Und ich glaube, das würde uns zum Abschluss nochmal interessieren. Was meinst du mit radikaler Höflichkeit? Was bedeutet das im Umgang mit neuen Rechten und vielleicht auch im Umgang mit anderen Menschen, deren Meinung man nicht teilt und wo man vielleicht sich unwohl fühlt, das direkt zu äußern?
Gerne. Wir haben damals diese Strategie der radikalen Höflichkeit entwickelt, um Menschen eine Unterstützung zu bieten, die entweder dem Gespräch nicht entkommen können mit Menschen, die anfangen, rechtspopulistische Thesen gut zu finden, zu wiederholen etc. Sie können ihr nicht entkommen, weil sie ihr eigener Vater ist oder die Nachbarin oder die WG-Bewohnerin oder so, also persönliches Nahumfeld. Oder aber die aktiv dieses Gespräch suchen wollen, weil Personen, die ihnen nicht egal sind, anfangen rechtspopulistisch sich zu äußern und die sie gerne darauf ansprechen wollen. Und wir haben diese Strategie entwickelt, weil wir gesagt haben, mit so einer Krawatte, wie man sagt, mit einem dicken Hals und der Faust in der Tasche, wird das Gespräch zu 99% schieflaufen. So. Wird jedenfalls nicht in die Richtung gehen, dass man irgendwas dazugelernt, dass die andere Person sagt, hey, das war ein nettes Gespräch, ich denke mir drüber nach, danke. Und deswegen haben wir gesagt, naja, eine gewisse Höflichkeit, ein aufrichtiges Interesse am Gegenüber, ein Fragen stellen, die man auch wirklich ernst meint, die Antwort hören will. Es hat viel mit Zuhören zu tun, Nachfragen. Das gehört für uns zu der Höflichkeit dazu. Und das Radikale, da drin steckt zwei Sachen. Erstens, dass man auch höflich bleibt, in Anführungsstrichen, auch wenn die Person sich anders äußert, als man es gerne hätte. Darin steckt aber auch die Radikalität, die man sich selber zugestehen kann in der Verteidigung von Grundwerten, die man für richtig hält. Damit will ich sagen, wenn mein Gegenüber eine für mich rote Linie überkreuzt, in dem beispielsweise Personen einfach diskriminiert werden, pauschal, dann kann ich genauso radikal höflich den Gesprächsabbruch forcieren und sagen, alles klar, ich habe nicht den Eindruck, dass wir hier gerade noch gut zusammenkommen. Du äußerst dich auf eine Art, die allen Grundrechten widerspricht, die ich hier lebe und wir übrigens alle hier. Damit grenzt du dich eigentlich ab. Wenn du wieder offen bist, mit mir zu sprechen, dann können wir wieder zusammenkommen. Also dann kann man das Gespräch beenden. Genau, das war unser Ansinn, diesen Menschen zu unterstützen. Das machen wir bis heute mit Gesprächsleitfäden, mit Workshops, mit Spielen, die mittlerweile entwickelt wurden, online, als auch ein Kartenspiel. Und meine Erfahrung damit ist eine sehr gute. Ich habe es ja selber auch schon häufig gemacht, mit Bekannten und Unbekannten. Es erfordert nur echt Training und Geduld. Ich bin selber ein sehr ungeduldiger Mensch. Das ist nicht hilfreich für radikale Höflichkeit. Aber es hilft auf jeden Fall, ruhig ranzugehen, mich nochmal selbst zu erinnern. Ich sage das nicht, weil ich senden will, sondern ich stelle Fragen, weil ich Dinge wissen möchte. Seit wann denkst du so? Warum fühlst du so? Und wenn ich zugehört habe, aufrichtig, dann ist die Chance sehr hoch, dass mein Gegenüber sagt, okay, und jetzt höre ich dir auch zu. Jetzt erkläre ich dir mal, warum ich anders denke und fühle. Und vielleicht noch zuletzt ein Gedanke. Diese Gespräche mit Menschen, die wir kennen, die unsere Familie oder Freunde oder ehemalige Freunde oder so sind oder unsere Nachbarn, haben eine wahnsinnig höhere Möglichkeit, etwas zu verändern, als es die Plakatkampagne vom Bund kann, auf dem an meiner Bushaltestelle steht, wir sind unterschiedlich, wir sind viele, Respekt ist cool.
Ja, man müsste das vielleicht sofort verbinden, ne? Und sofort in zu euren Gesprächsangeboten und zum Lernen von solchen Gesprächen überleiten. Wo finde ich das denn, wenn ich mich online, wir machen zwar keine Werbung hier, aber hier geht's ja letztlich um was anderes und ich glaube, es stecken viele in diesen Situationen drin, dass sie gar nicht wissen oder gar nicht geübt haben, wie kann man so ein Gespräch gehen und man geht ihm aus dem Weg oder wie es gerade eben modern ist, man schmeißt sich Dinge an den Kopf und es gibt kein Gespräch mehr.
Genau. Ja, www.kleiner5.de. Also kleiner 5 mit UE. Oder wenn man sich das nicht merken kann, einfach dieses kleine radikale Höflichkeit googeln, dann sollten wir auch kommen.
Wir fragen ja normalerweise immer am Schluss nach dem Fantasiemuskel. Mhm. Eigentlich hast du jetzt eben mit kleiner 5 schon so eine Art Fantasiemuskel hier vorgestellt. Aber als wir vorhin gesagt haben bei der Eingangsfrage, dass wir dich nicht fragen, wie alle anderen, du gesagt hast, ich möchte aber trotzdem antworten, will ich diesen Fauxpas jetzt bei der Abschlussfrage nicht nochmal begehen. No. Frag deshalb, hast du sowas wie einen Fantasiemuskel oder haben den nur die Menschen, die in Kunst und Kultur unterwegs sind? Und wenn du einen hast, was ich schon glaube, trainierst du ihn oder schulst du ihn oder was tust du für ihn oder für sie? Vielleicht ist dein Muskel ja auch weiblich.
Was für eine schöne Frage. Oh je, ob ich da jetzt so schnell auf eine plausible und gute Antwort komme. Fantasiemuskel. Ich sag mal etwas, was mir als erstes tatsächlich in den Kopf schießt, und das ist mein Fahrradfahren. Also ich merke, dass ich beim Fahrradfahren nachdenke und irgendwie ja in mir nochmal reinhorche, was meine letzten Begegnungen waren und was meine Gedanken sind, was ich gerade erlebt habe und vielleicht auch gleich auf mich zukommt, wie auf der Fahrt hierher habe ich über dieses Gespräch hier nachgedacht. Und wenn ich in der U-Bahn fahre oder Auto oder irgendwas anderes, dann tue ich das nicht, dann bin ich mit anderen Dingen beschäftigt. Deswegen, ich verstehe jetzt die Frage einfach mal so, was ist deine Möglichkeit zum frei denken und fühlen? Und das ist für mich das Fahrradfahren.
Das finde ich eine sehr schöne Antwort, weil ich die auch geben würde, aber ja nie gefragt werde. Insofern bedanken wir uns ganz besonders für dieses hochinteressante Gespräch. Schön, dass du da warst.
Ich bedanke mich.
Ja, vielen Dank. Und Ihnen auf Wiederhören.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.